Wir lesen aus Matthäus 17 und die Verse 9 und 14 bis 20. Als Jesus und die zwei Jünger vom Berg hinabgingen und zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach:
Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen.
Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her.
Und Jesus drohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm. Und der Knabe wurde gesund, zu derselben Stunde.
Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben?
Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein.
Jakobus 5, die Verse 13 bis 16. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn.
Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden.
Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet.
Denn des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.
Auf diesem Bild hat der große Künstler Raphael versucht, diese Szene zu beschreiben, als ein Vater seinen Sohn zu Jesus bringt. Umringt von vielen, die Zeugen waren, Jünger von Jesus, Schriftgelehrte und andere. Man sieht an diesen Gesichtern, dass die Stimmungen sehr unterschiedlich sind. Güte und Mitleid bei Jesus, angstvolle Erwartung beim Vater, ruhiges Abwarten, Neugier, Zweifel, ja Skepsis, vielleicht sogar leise Ironie bei den Umstehenden. Man muss bei diesem Bild schon sehr genau hinsehen, um den kranken Jungen im Arm seines Vaters zu erkennen. Und wie er zunächst den Aposteln vorgestellt wird, mit der Bitte um Hilfe, das scheint mir mit diesen wenigen Strichen sehr eindrucksvoll dargestellt. Im Grunde hat uns heute Morgen in der Zeit der Anbetung Luba eine Einstimmung gegeben, ohne dass wir das abgesprochen hatten, wo sie auch Gedanken uns in Erinnerung gerufen hat, was es bedeutet, sich wirklich ganz auf die Hilfe Gottes zu verlassen. Warum habe ich dieses Bild ausgewählt? Wegen einer Frage, die die Jünger gestellt haben, nachdem sie erfolglos einem Menschen versucht hatten zu helfen. Es ist eine Frage, die wir uns oft stellen, wenn wir mit Kranken aus der Gemeinde, aus der Familie zusammenkommen, die ernstlich erkrankt sind und wir versuchen zu helfen mit den Möglichkeiten, die wir haben, und müssen dann, wie die Jünger Jesus, fragen: Herr, warum konnten wir nicht? Ich versuche mich in die Jünger hineinzuversetzen. Was das für eine schwierige Situation für sie gewesen sein muss. Sie sehen an ihrem Herrn, dass er Menschen die Hände auflegt und sie heilt. Er hat es ihnen geboten, es genauso zu machen. Und dann kommen sie in seiner Abwesenheit in diese Situation und müssen am Ende ohnmächtig gestehen: Wir konnten nicht. Und sie fragen: Warum? Den Anstoß zu dieser Predigt gaben mir Gespräche mit einem Bruder. Er fühlt sich in seinem Gesamtbefinden erheblich beeinträchtigt Und er stellte mir und auch anderen die Frage, warum bin ich als gläubiger Mensch von einer Krankheit betroffen, die ich eigentlich viel weniger als Krankheit an mir erlebe, sondern vielmehr empfinde ich sie ja fast als eine dämonische Anfechtung. Ganz wie damals der Vater mit seinem epileptischen Jungen. Ich weiß, eine Predigt kann diese Frage und diese schwerwiegenden Dinge nicht erschöpfend beantworten. Ich will und werde mich darauf beschränken, einige Anstöße zu geben, euch und mir selbst. Als erstes erinnere ich mich an ein kleines Erlebnis, das ich selber hatte und das ganz gewiss keine schwerwiegende Erkrankung war. Es war an einem Freitag in Hannover am Hauptbahnhof. Ich wollte unbedingt einen bestimmten Zug erreichen und ich wusste, die Zeit wird knapp. Ich legte einen Schritt zu und übersah in meinem Drang nach vorne, dass da eine der Platten auf dem Boden etwas überstand. Ich stolperte, ich knickte um und hatte fürchterliche Schmerzen. Den Zug konnte ich vergessen. Ich war froh, überhaupt an dem Tag nach Hause gekommen zu sein. Was sollte ich tun? Die Ältesten der Gemeinde zusammenrufen? Den Prediger? Dass sie zu mir kommen, wie wir es in dem Text aus Jakobus 5 gehört haben? Dass sie mich mit Öl salben und über mir beten? Ich habe die gelben Seiten aufgeschlagen, um eine orthopädische Praxis zu finden, die vielleicht am Freitagabend noch Dienst hatte. Und ich war dankbar, sie gefunden zu haben. Mein Bein wurde versorgt, man gab mir Verhaltensmaßregeln und entließ mich. Und nach ein paar Wochen war der Bänderriss verheilt. War das ein Widerspruch zu Jakobus 5, zu dem Rat, den wir aus der Bibel entgegennehmen? Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass der Apostel Paulus nicht nur unterwegs war, er hatte auch seinen Leibarzt dabei, Lukas, der die ganze Apostelgeschichte geschrieben hat. Dieser Arzt von damals ist sicherlich mit einem modernen Mediziner, mit seinen Apparaten und modernen Medikamenten kaum vergleichbar. Und trotzdem, Paulus legte Wert auf dessen Anwesenheit. Aber weder damals noch heute kann und darf man sagen, entweder wir halten uns an Jakobus 5 oder wir gehen zum Arzt. Es gab Krankheiten bei Paulus, da konnte Lukas ihm ganz bestimmt helfen. Und wir wissen, es gab andere Krankheiten, da war Lukas mit seinem Medizinerlatein am Ende. Da musste er kapitulieren und auch Paulus musste einräumen, dass die Medizin an Grenzen stößt. Und Paulus musste sogar erleben, was er schreibt, dass er zum Herrn gefleht hat und das, was ihn bedrückte, blieb. Wer von uns würde sagen, wir beten lieber, anstatt uns den Ärzten anzuvertrauen. Aber genauso wenig könnten wir sagen, wir gehen lieber zum Arzt, anstatt zu beten. Als Menschen, die mit Gott leben, halten sie sich an ihn in Gesundheit und in Krankheit. Und trotz der großen Fortschritte der Medizin würde keiner von uns auf die Hilfe und Nähe Gottes beschränken zu wollen. Ich möchte heute mich dem Text aus Jakobus 5 zuwenden, den uns Nelly und Regine vorgelesen haben. Und wenn ich mir diesen Text anschaue, dann sind es eigentlich Angebote, die Jakobus macht, um uns in Krankheit und in Gesundheit der Nähe Gottes zu versichern. Das erste Angebot hat's in sich. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Damit sagt Jakobus zunächst, Krankheit und Sünde hängen irgendwie zusammen. Ebenso Heilung und Sündenvergebung. Das haben wir doch oft, wenn wir die biblischen Berichte lesen, an Jesus erlebt. Er vergibt Sünde. Und was macht er damit? Er sorgt dafür, dass Menschen wieder befreit leben können, ob sie gesund sind oder krank sind. Zunächst vergibt Jesus die Sünde. Wir Menschen, wir Frommen zumal, haben es so an sich, bei einer Krankheit immer zu fragen, bewusst oder unbewusst, laut oder nur gedacht, welche konkrete Sünde könnte dazu geführt haben, dass das jetzt so ist? Und genau diese Frage lässt uns Jesus nicht durchgehen. Jedenfalls hat er sie den Jüngern, seinen Freunden nicht durchgehen lassen. Da war doch jener Blinde und die Jünger versteigen sich zu der Frage, Herr, wer eigentlich hat hier gesündigt? Mit anderen Worten, wer ist für diese Krankheit verantwortlich? Und sie werden konkret und sagen, er selber oder seine Eltern? Wir kennen diese liebevolle Antwort von Jesus. Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern. An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Das, ihr Lieben, wäre ja auch wirklich nicht auszudenken, wenn die Jünger Recht gehabt hätten. Wenn wir Recht hätten, wenn wir so im Stillen diese Frage stellen, wer, der eine oder der andere? Denn das würde bedeuten, dass zur Krankheit noch die Belastung hinzukäme, die Krankheit selbst verschuldet zu haben. Und ihr Lieben, es laufen unzählige Menschen mit genau dieser Belastung über unseren Planeten. In christlichen Gemeinden und außerhalb, wo Menschen leben, schaut dieser Vorwurf immer heraus. Aber dann müssten wir ja fragen, warum redet dann Jakobus vom Sündenbekenntnis, wenn es doch eigentlich um die Krankheit geht? Ich denke mir, Jakobus will uns eines in Erinnerung rufen, was uns ja im Allgemeinen auch klar ist. Die Art und Weise, wie wir Menschen auf dieser Welt leben, ist in vieler Hinsicht verkehrt. Das trifft nicht nur auf die sogenannte böse Welt zu, es schließt uns mit ein. Natürlich, wenn wir ehrlich sind vor uns selber. Da gibt es so viele Stellen, wo wir sagen, eigentlich müsste ich das und das tun, aber man ist zu bequem oder man findet andere Ausreden, warum das unterbleibt. Aber wir sind mit hineingezogen in die Verkehrtheiten dieser Welt, die sich auch in unserem körperlichen Leben niederschlagen können. Denn zwischen diesem verkehrten Leben und unseren Krankheiten gibt es einen Zusammenhang, und mit unserem Bekenntnis machen wir uns das bewusst. Das heißt ja ganz einfach, wenn ein kleiner Mensch auf diesem Planeten ankommt, dann findet er Verhältnisse vor, unter denen ein verkehrtes Leben in vielfacher Hinsicht unausweichlich ist. Wir alle werden, gewollt oder ungewollt, mit hineingezogen in den Stil und die Lebensweise dieser Welt. Und wir wissen genauso, es gibt auch Bereiche, wo wir nicht nur unverschuldet, sondern auch durchaus verschuldet mit hineingezogen werden. Und dann kommt Gott und sagt, ich biete dir Vergebung an. Und damit sagt er nicht, mach dir doch keine Gedanken, das ist alles halb so wild. So redet Gott nicht, sondern er sagt, Gesunden und Kranken, ich ermögliche dir eine Lebenswende. Ich verschaffe dir einen neuen Anfang. Ich sage Ja zu dir. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und ich vergebe dir durch Jesus Christus, meinen Sohn, deine Schuld. Das heißt, auch alle Verkehrtheiten deines Lebens, ich biete dir Gemeinschaft an mit mir. Ich mache dich frei zu einem neuen Anfang mit dir selber, mit anderen und mit Gott. Das ist für mich die erste Einsicht aus diesen Angeboten des Jakobus, dass er uns sagt, zwischen den körperlichen Störungen und den Verkehrtheiten unseres Lebens besteht ein unauflöslicher Zusammenhang. Und Heilung setzt in vielen Fällen eine neue Lebensorientierung voraus. Und dafür gibt es keine Medikamente. Darum sagt Jakobus an erster Stelle, bekennt einander eure Sünden. Und an dieser Stelle müssen wir genau hinhören, um uns vor einem Missverständnis zu bewahren. Denn allzu leicht denken wir, wenn der Kranke erst einmal seine Sünden bekannt hat, dann wird es schon besser mit ihm. Hier steht aber, bekennt einander eure Sünden, damit ihr gesund werdet. Die Reformation hat vieles abgeschafft, was sich im Lauf der Zeit auch an theologischen Verkehrtheiten und an einer Praxis eingebürgert hatte, was nicht mit dem Evangelium übereinstimmt. Zum Beispiel die Ohrenbeichte in der damals gehandhabten Form. Vielleicht hat die Reformation das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Vielleicht haben wir es wirklich verlernt, einander unsere Sünden zu bekennen. Wenn wir es denn je konnten. Wir Menschen neigen dazu, ein Schild um uns zu bauen, eine Fassade, hinter die wir keinen schauen lassen. Das ist unsere persönliche, private Welt und in vieler Hinsicht ist das auch gut so. Aber Gott sagt, es kommen Punkte im Leben, da muss diese Fassade weg. Da müssen wir aufhören, uns gegenseitig, uns selbst und Gott etwas vormachen zu wollen. Und wir sind viel zu sehr oft damit beschäftigt, uns etwas vorzuspielen. Eine Wirklichkeit und eine Welt, die es so nicht gibt. Ich kann das heute auch gar nicht bis zu Ende weiterdenken. Ich möchte nur euch und mir sagen, wenn es darum geht, auch schwerwiegende Probleme im Leben von Menschen, die mit uns Schwestern und Brüder sind, diese Probleme zu überwinden mit der Hilfe Gottes, dass hier ein Schlüssel sein kann, dass wir aufhören, ein frommes Theater zu spielen, sondern auch dem anderen zu sagen, wo es bei uns selber hapert und wo wir unsere Probleme haben. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, lasst uns neu darüber nachdenken, was dieser Satz des Jakobus heißt: bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Und ich glaube, er meint damit nicht nur den, der körperlich erkrankt war und für den wir beten, sondern er meint auch uns, die wir innerlich krank sind, damit auch wir gesund werden. Darüber muss man nachdenken. Und das tun wir am besten, indem wir ein Lied zusammen singen. Und zwar das Lied »Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht«. Ich denke, wir werden dieses Lied hier an der Tafel sehen. Wir haben es aber auch schon so oft gesungen, dass wir es sicherlich kennen. Wir bleiben dazu sitzen und werden es zweimal miteinander singen, in der ganzen Freude, die dieses Lied zum Ausdruck bringt. Meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht. Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. Das schließt auch an das Lied an, das uns vorhin Daja und Sonja gesungen haben, Er kennt meinen Namen. Und wenn man das weiß, dass Gott meinen Namen kennt, dann darf man ihm auch in diesen Fragen vertrauen. Das zweite Angebot, auch das klingt adventistischen Ohren zunächst etwas eigenartig. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Natürlich denken wir auch hier immer gleich zur Tür hinaus, in eine andere theologische Richtung und denken an die sogenannte letzte Ölung, mit der man einem Menschen das Sterben erleichtern will. Viele Kranke verlangen danach, wenn sie fühlen, dass es mit ihrem Leben unaufhaltsam zu Ende geht. Davon spricht Jakobus nicht. Richtig verstanden, ist das Gebet mit dieser Salbung etwas, so formuliert es Jakobus, das den Menschen aufrichten soll. Und wie viele andere Kirchen praktizieren wir das auch, diese Krankensalbung. Und natürlich kann man sich die Frage stellen, wozu denn so etwas, das Öl? Genügt uns nicht das Wort Gottes? Brauchen wir solche zeichenhaften Handlungen? Wenn wir darüber nachdenken, wird uns einiges einfallen, wo wir zeichenhafte Handlungen gerne entgegennehmen. Manchmal genügt nicht nur das gute Wort. Da wollen wir die Liebe spürbar fühlen. In der Ehe, in der Familie, zwischen Eltern und Kindern und Kindern untereinander, unter Freunden. Oder wenn wir uns in der Gemeinde mehr als früher beim Gruß in die Arme schließen. Und gilt es nicht auch für unser Verhältnis zu Gott, dass uns Gott manche solcher zeichenhaften Handlungen schenkt, wenn wir getauft werden und das ganze Wasser unseren ganzen Körper umspült? Beim Abendmahl, wenn wir nicht nur das Wort hören, sondern Brot in den Mund nehmen und kauen, wenn wir aus dem Kelch trinken. Ich selbst habe manche Krankensalbung als eine unvergessliche geistliche Erfahrung erlebt. Und das bedeutet nicht, dass das Öl und die Salbung für unser Heil wichtig wären. Öl hat keine magische Wirkung. Aber die Salbung bewirkt, was das dritte Angebot des Jakobus umschließt. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Ich möchte darüber nicht nur einfach theoretisch sprechen. Ich erinnere mich genau an den Tag, als wir bei Lilly diese Salbung durchführten. Und es geschah so, wie es von Jakobus gedacht war, auf ihren eigenen Wunsch. Und ich bin bis heute dankbar, dass daran nicht nur wir Pastoren beteiligt waren, weil das Gebet füreinander eine Sache aller Christen ist. Ja, es gab auch Versuche des Bekennens, des gegenseitigen Bekenntens. Und ich sehe Lilly heute noch vor mir. Sie wurde getröstet, das heißt, sie wurde aufgerichtet. Und das haben nicht wir gemacht. Das hat auch nicht das Öl bewirkt. Und sie wurde nicht nach unseren Maßstäben gesund. Aber sie erlebte, was Jakobus zugesagt hat. Der Herr wird den Kranken, die Kranke, aufrichten. Und die letzte Zusage, und damit erinnern wir uns auch wieder an diesen Vorgang, als der Vater mit seinem epileptischen Jungen zu Jesus kam, da steht, dass des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir meinen hier manchen Zungenschlag herauszuhören, dass es am Ende doch an der Qualität unseres Gebetes liegt, an der Ernsthaftigkeit dessen, was wir hier machen, damit Gott auch bereit sein kann, zu helfen. Und wenn die Jünger fragen, warum konnten wir nicht, dann meinen wir doch so einen leisen Vorwurf herauszuhören, den Jesus an die Adresse seiner Freunde richtet. Aber ihr Lieben, an dieser Stelle spricht Jakobus nicht mehr nur von der Krankheit. Nehmen wir dieses Angebot des Betens füreinander wirklich ernst? Ist es uns so ein Anliegen, dass Jesus an anderer Stelle sagt, das ist nur mit Gebet und Fasten, das heißt mit einer Einstellung, mit der wir einander und Gott auch signalisieren, die Gesundheit, das Leben, das Heil unseres Bruders, unserer Schwester ist uns so wichtig, dass darüber auch das Essen und die alltäglichen Bedürfnisse ihre Bedeutung zumindest für eine Zeit lang verlieren. Jakobus sagt, das Gebet vermag viel. Aber er sagt nicht, das Gebet vermag alles. Auch das Gebet ist kein Automat, zur Bedienung unserer Wünsche oder unserer Vorstellungen, unserer Erwartungen an Gott. Wir können Krankheit und Tod nicht aus der Welt hinausbeten, sondern sie gehören zu unserem Leben und sind Teil unseres Lebens. Und wenn Jakobus sagt, wenn es ernstlich ist, dann will er damit nicht sagen, dass wir Gott durch die Qualität unseres Betens in irgendeiner Weise bewegen. Ich denke eher an das Vaterunser. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich denke, wer sein Leben daran ausrichtet, der betet ernstlich. Auch wenn wir das zu oft in dem Sinne verstehen, dass wir sagen, alles, was passiert, wird schon Gottes Wille sein, er weiß, was er tut und lieber Gott, dein Wille geschehe. Damit machen wir es uns manchmal zu einfach. Ich glaube nicht, dass es dem Willen Gottes entspricht, dass wir alles mit einer Einstellung der Schicksalsergebenheit hinnehmen, sondern Gott ermutigt uns, unser dringendes Verlangen zu äußern, dass Gottes gnädiger Wille und unsere Gedanken in Übereinstimmung kommen und sich in unserem Leben durchsetzen. Und eine letzte Grenze können und werden wir nicht überschreiten, nämlich am Ende zu wissen, was wirklich zu unserem Besten ist. Darum hat Jesus im Garten Gethsemane gebetet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich denke immer noch als Quintaner, als wir Religionsunterricht hatten, in einer Schule, die ringsrum noch die Spuren des Krieges an sich trug, wo keine Heizung war und wo wir saßen mit einem Religionslehrer. Und er legte Wert darauf, dass wir diese alten Geschichten um Elia kennenlernten. Und er wollte, dass wir auch die alten Lieder lernten. Darunter die Strophe aus dem Lied Befiehl du deine Wege. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie es ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Es gibt viele Situationen, wo wir die Ärzte und ihre Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Und es gibt viele Situationen, wo sie uns nicht weiterhelfen können. Es gibt Situationen, wo Gott auf unser Beten in unserem Sinne antwortet. Und es gibt Situationen, in denen eben das nicht geschieht. Dass wir dann doch immer wieder auch die Frage durchaus stellen, die die Jünger stellten. Herr, warum konnten wir nicht? Und dass wir offen sind für die Antworten, die Gott uns gibt. Und dass wir ihn walten lassen, dass wir aber auch als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern alles tun, nicht im Vorbeigehen und am Rande, um dem Bruder und der Schwester beizustehen, damit es auch in seinem oder ihrem Leben geschieht. Das Gebet wird den Kranken aufrichten, ihn stärken und ihm eine neue Zuversicht in die Führung Gottes in seinem Leben schenken. In Gesundheit und Krankheit lasst uns immer wieder neu den Mut zum Glauben von ihm erbitten. Amen.